Es wird Herbst, das merken wir in diesen Tagen ganz deutlich. Und so wird es langsam Zeit, im Garten für Ordnung zu sorgen oder schnell noch was pflanzen, bevor der Winter kommt. Auszubildende der Deutschen Post haben das vergangene Woche in Eichstätt getan. In einem Garten, der eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. In einem Garten, der zu einem Haus gehört, das bis vor kurzem noch für Hunderte von Flüchtlingen eine Heimat geboten hatte. Warum und wie sie dort kreativ tätig geworden sind, das hören wir gleich im Sonntagsmagazin von Radio K1. Da berichten wir auch über den Orgeltag, der heute in Deutschland begangen wird. Und wir erinnern an Mutter Teresa, die vor 20 Jahren gestorben ist. Das alles und noch mehr jetzt im Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Ein Baum wird gepflanzt, drumherum ein paar Blumen, Steine. Wir befinden uns im Garten der ehemaligen Realschule Maria Ward in Eichstätt. Zuletzt waren hier Flüchtlinge untergebracht, das ist vorbei. Doch an diesem Donnerstag tummeln sich viele junge Leute in dem Garten. Was hier geschieht, erklärt Silke Winkler.
Wir sind dabei, eine Erinnerungsstätte zu schaffen für Flüchtlinge, die hierher in die ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung Maria Ward gekommen sind. Wir wollen mit der Erinnerungsstätte daran erinnern, dass hier Menschen eine erste Zufluchtsstätte gewährt wurde, dass sie hier zur Ruhe kommen konnten, dass sie hier Fürsorge von den Menschen hier vor Ort, sicherlich auch von der Kirche, erfahren haben. Und daran wollen wir gerne mit dieser Gedenkstätte erinnern.
Wir, das sind rund 30 Auszubildende der Deutschen Post, die jetzt ihre Lehre begonnen haben. Und Silke Winkler ist Trainerin im Bereich der Ausbildung. Eine Woche lang hat sie die Jugendlichen begleitet.
Thema der Projektwoche ist Antidiskriminierung, gesellschaftliche Verantwortung. Und in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt, wir wollen uns engagieren für Flüchtlinge, für Menschen, die zu uns hierher gekommen sind und führen für die mit denen gemeinsam Projekte durch.
Auch Laura und Luisa haben mit angepackt. Die beiden sind schon länger bei der Post und haben den neuen Azubis ein wenig unter die Arme gegriffen.
Ja, am Montag hat man schon gemerkt, da war erstmal so ein bisschen mit Geflüchteten arbeiten und da waren sie alle am Anfang ein bisschen skeptisch, sagen wir es so. Aber jetzt nach den paar Tagen haben alle wirklich toll mitgemacht und sieht man jetzt das Endergebnis, ist echt, kann sich sehen lassen auf jeden Fall.
Ja, es ist sehr schön geworden. Also wir haben uns das nicht so vorstellen können, weil das ja die Teams selber geplant haben.
Man muss mal ein bisschen improvisieren, öfter mal nochmal zum Baumarkt fahren. Aber es hat funktioniert doch.
Was auch funktioniert hat, war die Zusammenarbeit mit Flüchtlingen, die selbst einige Zeit in Maria Ward gewohnt haben. So wie Serge aus dem Kongo. Er hat einen Stein gestaltet mit der Flagge seines Heimatlandes.
Das ist Kongo. Gelb und rot. Ich war hier 8 Monate. Diese Idee ist eine gute Idee, weil viele Leute und viele Länder gemeinsam. Wir können auch sprechen mit anderen Leuten. Ja, ist eine gute Idee.
Eine gute Idee, dieser Garten der Erinnerung, findet auch Cordula Klenk, die Flüchtlingsreferentin im Bistum Eichstätt. Für sie ist dieser Garten ein symbolischer Ort.
Ein Ort, der wächst und der sich verändert, so wie eben auch die Begegnungen, die hier stattgefunden haben zwischen den geflüchteten Menschen, aber auch zwischen den einheimischen Menschen, die sich hier in sehr, sehr großer Zahl und sehr unermüdlich auch eingesetzt haben dafür, dass den geflüchteten Menschen hier weitergeholfen wird, dass sie ein bisschen zur Ruhe kommen können, dass sie aber auch eine Perspektive bekommen dafür, wie es weitergehen kann für sie.
Und wie geht es weiter mit diesem Garten der Erinnerung? Das hängt davon ab, was mit dem Maria-Ward-Gebäude passiert. Und das steht halt noch nicht fest. Schön wäre es, wenn dieser Garten noch viele Jahre daran erinnert, dass hier einmal Menschen in größter Not eine Zufluchtsstätte hatten. Das haut ganz schön rein. Wenn die Königin der Instrumente so richtig loslegt, dann können eigentlich alle anderen Musikinstrumente einpacken. Aber leider hört man die Orgel nicht mehr so oft, es sei denn, man geht sonntags in die Kirche. Aber es sollte noch mehr Möglichkeiten geben, dieses kostbare Instrument kennenzulernen. Das ist die Absicht des 7. Deutschen Orgeltags und der ist heute. Für uns ein Anlass, mal hinter die Kulissen einer Orgelbauwerkstatt zu schauen. Die Bonner Firma Johannes Kleis Orgelbau liefert Orgeln in alle Welt. Auch die große Orgel am Liebfrauenmünster in Ingolstadt ist eine Kleis-Orgel. Severina Bartonicek berichtet.
Wir sind jetzt in einem Teilwerk der Orgel und da stimme ich die sogenannte Mixtur. Das sind dann immer 4 oder 5 Pfeifen, die man aufeinander abstimmen muss. Man hört auch am Anfang, wie die so ein bisschen mit sich kämpfen. Und meine Aufgabe ist das dann so zu richten, dass die alle nicht mehr miteinander kämpfen, sondern einen Ton von sich geben.
Bernd Reinhardts beendet dann den Kampf der Pfeifen. Dafür muss er stundenlang in Orgeln hocken und schräge Töne zu Musik machen. Er ist Intonateur in einer Orgelwerkstatt. In der werden seit über 100 Jahren Orgeln gebaut. Philipp Kleis leitet den Familienbetrieb.
Unsere Werkstatt ist, so wie sie heute besteht, 1896 von meinem Urgroßvater hier in Bonn gebaut worden. Und es ist eine ganze Ansammlung von Werkstätten. Wir haben eine Windladenwerkstatt, eine Schreinerei. Wir haben einen Bereich, wo wir die Bleche für unsere Metallpfeifen gießen, einen sogenannten Gießkeller, eine Pfeifenwerkstatt, eine Schlosserei und ein großes Holzlager.
Überall auf der Welt stehen Orgeln von Kleis. Nicht nur in Kirchen, sondern auch in großen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie in Hamburg. Einmal im Jahr werden dann die ganzen Königinnen der Instrumente landauf, landab besonders herausgeputzt. Immer am 2. Sonntag im September ist Deutscher Orgeltag.
Es reicht aber nicht aus, sich zurückzulehnen und auf den Tag der Orgel zu konzentrieren. Ich glaube, wir müssen täglich daran arbeiten, das Instrument Orgel Menschen nahe zu bringen. Hierzu hätte ich gerne kurze Konzerte, 15 Minuten abends, wo man entspannt hingehen kann und eine völlig neue andere Welt eintauchen kann.
Es muss ja nicht immer ein ganzer Gottesdienst sein. Aber für Philipp Kleis gehört das schon irgendwie zusammen, die Orgel und die Kirche.
Ich glaube, dass man als Orgelbauer auch nicht da mit voller Überzeugung arbeiten kann, wenn einem das Bekenntnis zur christlichen Religion nicht wirklich etwas bedeutet. Das ist sehr schwierig. Man kann das nicht als Bau, losgelösten Bau von Musikinstrumenten verstehen, weil diese Verbindung ist einfach nicht lösbar.
Es ist ein Land, das den Krieg kennt, seit Jahrzehnten. Gewalt gehört in Kolumbien zur Tagesordnung. Doch es gibt Hoffnung, die Regierung hat mit der Guerilla-Organisation FARC einen Frieden geschlossen. Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos ist dafür auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. In diesen Tagen nun besucht Papst Franziskus das lateinamerikanische Land. Bis morgen hält er sich dort auf. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir hier im Studio meinen Kollegen Peter Esser. Er ist bei der Caritas in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und er ist ein ausgewiesener Kenner von Kolumbien. Peter, du warst auch schon mehrfach zu Gast in diesem Land.
11-mal insgesamt, hallo.
11-mal, hallo, ja. Grüß dich. Der Papst in Kolumbien, warum besucht er ausgerechnet dieses lateinamerikanische Land?
Ja, der Papst hatte versprochen, dass er nach Kolumbien reist, sobald das Friedensabkommen mit der bisherigen Guerilla-Organisation FARC zu einem guten Ende gekommen ist. Und laut den Vereinten Nationen haben die rund 7000 Kämpfer vor kurzem ihre Waffen vollständig abgegeben. Insofern löst der Papst mit diesem Besuch sein Versprechen ein und er will Mut machen, im Land jetzt einen dauerhaften und umfassenden Friedensprozess in Gang zu setzen.
Aber wie sieht es denn tatsächlich mit dem Frieden derzeit aus? Hält er, was er verspricht?
Ja, man darf natürlich nicht zu euphorisch sein. Also für mich bezeichnend ist das Motto, das die Organisatoren dieses Besuchs ausgegeben haben, Demos el primer paso, machen wir den ersten Schritt. Ne? Und ich glaube, genau so muss man es auch sehen. Denn es ist der Anfang eines weiten und schwierigen Weges zum Frieden. Es geht jetzt darum, diese Kämpfer erstmal auch vor anderen Gegnern zu schützen. Die sind ja im Moment in sogenannten Friedenscamps und dann aber natürlich in die Gesellschaft und in Arbeit zu integrieren, erst ihnen auch mal Bildung zu vermitteln, weil nur wenn das passiert, ist natürlich auch der Gefahr begegnet, dass sie wieder rückfällig werden und wieder gewalttätig werden. Ne? Und dann sind natürlich viele Punkte da, dass die Opfer natürlich auch sagen, es gibt in Kolumbien diesen Spruch, es wird bei uns viel für die Täter getan, aber wenig für die Opfer. Dem muss man natürlich zumindest insofern auch begegnen, dass man auch viel für die Opfer jetzt tut. Es sind ja in diesen, seit Mitte der 18 Jahre, rund 7 Millionen Menschen vertrieben worden im Land, dass die entschädigt werden, dass eine Wahrheitskommission die Verbrechen aufarbeiten kann. Also da gibt es ganz viele Punkte.
Also es ist ein bröckeliger Frieden, der da derzeit in Kolumbien herrscht. Welche Rolle übernimmt dann die katholische Kirche in dem Land?
Also die Kirche ist natürlich ein wesentlicher Motor in diesem, sage ich mal, Versöhnungsprozess. Und dann steht die Kirche natürlich an der Seite der Armen. In Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, wo der Papst auch hinreist, gab es vor fast 50 Jahren eine bedeutende lateinamerikanische Bischofsversammlung, bei der sich die Kirchenführer dieses Kontinents zur sogenannten Option für die Armen bekannt haben.
Das war ja auch der Startschuss der Befreiungstheologie.
Dazu gehört das, genau, ja. Und ich denke, durch diesen Besuch auch in Medellin zeigt der Papst, dass ihm diese Option für die Armen, also die vorrangige Zuwendung zu den Armen, ganz wichtig ist.
Der Papst setzt ja mit seinem Besuch in Kolumbien noch ein weiteres Zeichen, indem er die Küstenstadt Cartagena besucht.
Ja, da wird er sich mit Obdachlosen treffen und auch Projekte einweihen. Das ist insofern interessant, weil Cartagena in besonderer Weise eine gespaltene Stadt ist. Ich habe das selber vor ein paar Jahren erlebt. Es gibt da diese Festung und diese Mauern. Und der Caritas-Direktor von Cartagena, der hatte mir mal gesagt, es gibt eine Stadt innerhalb der Mauern. Das ist die touristische, die kulturelle, also die sehr interessante, eine der schönsten in ganz Südamerika. Und eine Stadt außerhalb der Mauern, wo aber der größte Teil der Bevölkerung eben in Armut lebt. Und diese Seite sehen die Touristen in der Regel nicht. Und ich durfte vor einigen Jahren aber diese Stadt außerhalb der Mauern besuchen und da ein sehr interessantes sozialkaritatives Projekt, wo also arme Leute, die herkömmlich dort schon arm gelebt haben, traditionell zusammen mit Inlandsvertrieben, die dorthin gekommen sind, gemeinsam Häuser gebaut haben, Hand in Hand gearbeitet haben. Insofern kann man sagen, dass diese Leute diese Mauern überwunden haben, also symbolisch die Mauern, die in Cartagena stehen, überwunden haben.
Das ist ja auch das Anliegen des Papstes. Mauern überwinden, Pontifex ist ja auch ein Name des Papstes und das bedeutet zu Deutsch Brückenbauer. Peter, meinst du, dass der Papst diese Funktion wahrnehmen kann mit seinem Besuch in Kolumbien?
Man darf natürlich nicht so viel erwarten, aber ich denke, der Papst setzt mit seinem Besuch ein deutliches Zeichen. Man kann es ähnlich sehen natürlich wie letztes Jahr auch, als Präsident Santos den Friedensnobelpreis bekommen hat. Da wurde auch ein Zeichen gesetzt von außen, dass quasi in einer Welt, die heute sehr unfriedlich ist, überall man es gerne sehen möchte, dass ein Land, was eine Geschichte der Gewalt erlebt hat, ausgerechnet dieses Land, es jetzt schafft, einen Weg zum Frieden einzuschlagen. Es ist gut, wenn es die Ermutigungen gibt. Sie motivieren dazu und geben Ansporn dazu, dass es kein Zurück mehr zumindest geben darf und dass es eben Demos el primer paso, also dieser erste Schritt zu einem neuen Frieden gegangen werden kann.
Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen Peter Esser. Er ist Pressereferent bei der Caritas im Bistum Eichstätt und ein ausgewiesener Kenner von Kolumbien. Sie war die Prinzessin der Herzen, Lady Di. Vor 20 Jahren ist Diana tödlich verunglückt. Viele Fernsehsendungen haben ja darüber in den vergangenen Tagen berichtet. Da ist ein bisschen untergegangen, dass auch vor 20 Jahren, am 5. September 1997, eine andere Frau gestorben ist, die durch ihr soziales Engagement in aller Welt bekannt geworden ist. Durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden. Mutter Teresa, der Engel von Kalkutta, wie man sie nannte. In der katholischen Kirche wird sie sogar als Heilige verehrt. Einer, der sehr eng mit ihr zusammengearbeitet hatte, war Bruder Martin Berni. Er leitet heute die Straßenambulanz in Ingolstadt. Der gelernte Krankenpfleger war in den 80er Jahren in einem Krankenhaus in der Stationsleitung tätig. Als die Bürokratie überhand nahm, wollte er wieder zurück an die Basis.
Und ich wollte mal was ganz Extremes ausprobieren. Ich war schon immer auch ein Fan neben Franziskus von der Mutter Teresa. Und es hat mich immer fasziniert, diese Nähe zu den Armen, dass ich das einmal ausprobieren wollte. Und so kam ich dann auch noch Kalkutta über eine deutsche Schwester, mit der habe ich Kontakt aufgenommen und so kam ich nach Indien, nach Kalkutta.
Und dort musste er gleich schwere Aufgaben übernehmen. Geschont hat er sich nicht.
Ich habe im Leprosezentrum gearbeitet, habe die Leute gewaschen, medizinisch versorgt, aus Essen eingegeben, viel Straßenarbeit. Also wir haben mit so einem Schubkarren, sage ich einmal, sind wir da durch die Straßen, haben wirklich die Leute aufgelesen und haben die dann ins Sterbehaus gebracht. Wobei das heißt Sterbehaus, aber nicht alle Leute, die da drin sind, sterben.
Auch im psychiatrischen Bereich hat Bruder Martin gearbeitet. Eigentlich wollte er in Kalkutta ein ganzes Jahr mithelfen, aber nach einem Dreivierteljahr ist er krank geworden. Schwer krank sogar.
Ich habe von diesem Wasser getrunken, das nicht gefiltert war. Da war ich mal leichtsinnig Und dann kam ich aber auch nicht mehr auf die Füße. Und ich habe es gerade noch geschafft, dass ich noch 2 Wochen oder 3 Wochen Krankenlager in Kalkutta auf dem Boden, gab es ja keine Betten, war genauso dargelegen wie und habe an für sich auch nicht unbedingt mehr gerechnet, dass ich nach Deutschland komme, weil es mir wirklich schlecht ging. Ich habe an für sich abgeschlagen und gedacht, ich sterbe vielleicht jetzt auch in Kalkutta.
Aber Bruder Martin hat überlebt, kam nach Nürnberg, um dort die AIDS-Ambulanz zu leiten, bis er schließlich in Ingolstadt gelandet ist. Die Begegnung mit Mutter Teresa allerdings hat ihn Zeit seines Lebens geprägt und schwer beeindruckt.
Sie war eine sehr kirchenkritische Frau, das habe ich gemerkt. Ja, die hat also schon auch viele Dinge angesprochen, die in ihren Augen nicht so toll waren. Und sie war eine sehr ökumenische Frau. Also was mich sehr fasziniert hat in diesem Sterbehaus, da waren ja Christen, Anglikaner, Hindus und auch Buddhisten. Und wenn jemand so am Sterben auch war, hat sie immer geschaut, dass jemand aus dieser Religionsgemeinschaft auch zu diesen Sterbenden kam. Also das war für mich schon sehr interessant, das so zu erleben.
Soweit Bruder Martin, der Leiter der Straßenambulanz in Ingolstadt, über Mutter Teresa. Vor 20 Jahren ist sie gestorben. Die Melodie kennen wir alle, die Sendung mit der Maus. Beliebt bei Jung und Alt, jeden Sonntag im Ersten oder auf Kika, dem Kinderkanal. Das Besondere an diesen Sendungen ist, dass man immer mal einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Wie wird ein Flugzeug gebaut? Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Oder wie funktioniert das Internet? Doch weil es noch viel, viel, viel mehr zu sehen gibt, zu bestaunen und zu entdecken, bieten die Mausmacher seit einigen Jahren den sogenannten Türöffnertag an. Immer am 3. Oktober. Dieser Tag steht ganz im Zeichen der Kinder und Familien. Auch im Bistum Eichstätt werden sich dann Türen öffnen, die sonst verschlossen sind. Da wäre zum Beispiel das Museumsdepot des Domschatz- und Diözesanmuseums. Eine schwere und mit Alarmanlage gesicherte Tür führt dort hinein. Normalerweise darf da kein Besucher hin. Aber am 3. Oktober wird das anders, weiß Kunstreferentin Claudia Grund.
Neben den Beständen, die wir im Museum sonst zeigen und die sich jeder ansehen kann, haben wir auch eine Art Schatzkammer, ein Depot, in das sonst niemand rein darf. Und zum Mausöffnertag öffnen wir dieses Depot und Kinder dürfen sich mal Dinge ansehen, ja, die man, weil sie schlecht beisammen sind, nicht ansehen kann. Kostbare, manchmal auch gruselige Sachen. Wir haben da auch zum Beispiel Totenschädel und alles Mögliche. Also, die Kinder können sich auf eine spannende Reise gefasst machen.
Geöffnet wird auch die Tür zum Wasserkraftwerk in Repdorf. Das ist ein Stadtteil von Eichstätt. Ingenieure zeigen dann, wie das alles funktioniert mit dem Strom. Baudirektor Richard Breitenhuber.
Wenn wir in das Kraftwerk sehen, dann sehen wir eine Turbine. Die ist ungefähr Meter auf Meter groß. Das schaut aus wie ein Elektromotor. Und mit diesem Elektromotor, das in dem Fall Turbine genannt wird, erzeugen wir Strom. Das ist wie beim Fahrrad. Beim Fahrrad, da hängt der Dynamo am Mantel und dreht sich. Und durch die Drehung gibt es eine Spannung. Und diese Spannung ist, was aus der Steckdose kommt. Und für uns Strom, mit dem bewegt sich dann unser Elektrogerät.
Das Wasserkraftwerk ist sehr ökologisch und nützlich. Davon profitiert nämlich ein ganzes Schulzentrum für rund 1000 Schülerinnen und Schüler.
Mit den Wasserkraft erzeugen wir also momentan 500.000 Kilowattstunden Strom. Das ist ungefähr wie 50 Einfamilienhäuser. Und dieser Strom, also der reicht uns sehr gut, um die ganze Schulanlage damit zu bedienen.
Und dann gibt es da noch das Collegium Orientale in Eichstätt mit seinen unzähligen Bildern von Heiligen. Ikonen nennt man sie. Die sind sehr bunt. Die ganze Kapelle ist in diesem Stil ausgemalt. Das darf man sich nicht nur anschauen, man darf sogar selbst eine Ikone malen und mit nach Hause nehmen. Das alles am Maustüröffnertag, 3. Oktober. Erstmals beteiligt sich auch das Bistum Eichstätt daran. Anmelden sollte man sich für diese Veranstaltung möglichst bald, denn die Plätze sind begrenzt. Alle Infos gibt's im Internet unter www.bistum-eichstätt.de Türöffnertag. Also nicht verpassen, hier nochmal der Hinweis für den Türöffnertag zur Sendung mit der Maus am 3. Oktober. Infos dazu gibt es unter www.bistum-eichstätt.de und dann darf man eben einen Blick hinter die Kulissen von Räumlichkeiten sehen, die sonst für die Öffentlichkeit meist verschlossen sind. Und das war auch wieder der Sonntag um 12 von Radio K1. Alle Beiträge der heutigen Sendung finden Sie im Internet zum Nachhören unter www.radiok1.de. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein, Radio K1, den Kirchenfunk für das Bistum Eichstätt, finden Sie dort am Leonroth Platz 4. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal, Ihr Bernhard Löhlein.